Meine Damen und Herren, recht herzlich willkommen zu einer weiteren Sendung Teleblocher. Wir gehen ins 15. Jahr von dieser Sendung. 15 Jahre, hätte sich auch niemand gedacht, oder auch noch dazu
ja,
malen.
Ja, haben wir nicht viel gehabt, aber wir machen das einfach weiter, weißt du, wie lange es noch geht.
Ja, aber da sind Sie noch in Ruhm und Ehre gewesen. Mögen Sie sich noch erinnern?
Ja, dort, ja? Also Ruhm und Ehre, für die, die sagen, der Bundesrat ist Ruhm und
ja,
Ehre.
Ja, das ist für einen Schweizer ist ja das höchste
Jahr. Ich habe gesagt, der Bundesrat ja. Sollte ein Ross sein, der den Karren reisst. Ja. Und nicht einer, der um und ihren einsackert, aber schon, ja, dann haben sie während der Bundesratszeit gemacht.
Ja, es kommt gerade in den Sinn, wir sind dort auch bei der ersten Sendung, es gibt ja Leute, die alle Sendungen schauen, sind wir auch schon von einem Schmiede gewesen in Herliberg, oder?
Ja, ja,
wissen sie
ja,
noch genau, dort, ja. Ja, da. Bundesrat, 30 Jahre, haben wir jetzt auch können lesen, sind die Dokumente jetzt offen? Das ist ja noch interessant, oder? Also, irgendwann kann man ja dann auch lesen, was sie in der Bundesratssitzung gesagt
ja,
haben.
Ja, genau. Man kann hoffen, dass das richtig protokolliert ist, weil der Bundesrat hat zwei Protokolle. Öffentlich und für die Verwaltung ist und so weiter. Da werden vor allem Beschlüsse natürlich drin festgehalten. Das macht der Bundeskanzler und der Vizekanzler. Ich weiß nicht, ob es heute auch noch der Vizekanzler ist. Da war der Vizekanzler und Sprecher, der Casanova. Legendäre Figur, oder? Der macht quasi ein Wortprotokoll. Und die werden aber eingeschlossen, geheim, nach 30 Jahren führen genommen. Ein guter Bundesrat hat das Anrecht, das anzuschauen, zum reklamieren, wenn etwas nicht ist, wie er hätte wollen. Ich habe das nie gemacht. Ich habe gesagt, ja, in 30 Jahren können Sie aufmachen, ist ja gleich. Und jetzt sind 30-Jährige von Journalisten bezogen worden. Das ist das Öffentlichkeitsprinzip. Und nach 30 Jahren haben sie es frei. Und die haben jetzt eine Sitzung angeschaut aus dem April, 1991, also 1991. Das war ein Jahr vor der Abstimmung gewesen, über den europäischen Wirtschaftsraum und über den EG-Beitritt. Der europäische Wirtschaftsraum war der erste Schritt gewesen, um nach in die EU zu gehen. Ganz eine heisse Situation. Und jetzt kommt dort führen, was die Bundesräte gesagt haben. Für mich ist nichts Neues vorgekommen von der Haltung her. Ich habe gewusst, wie dort mal der Ogi gedacht hat, wie der Gotti gedacht hat, Koller, Villiger, die sind alle hier im Bundesrat gewesen. Aber jetzt sind noch die Worte vorgekommen. Und das ist hochinteressant natürlich, auch für mich ist klar.
Also, haben Sie auch in der Bundesratszeit nie können schauen, was nein, Ihre Kollegen gesagt haben? Das war also absolut tabu.
Nein,
gewesen,
ich habe gewusst, so oberflächlich, der Villiger und der Kohler sind eher ein bisschen skeptisch gewesen. Der Gotti, der hat direkt in die EU. Das nehmen wir. Der Stich hat bei beidem gesagt, der kommt nicht in Frage. Haben sie gesagt, der ist stur und so. Und der Adolf Ogi hat dann müssen da im Abstimmungskampf noch der Wortführer gewesen. Das ist das Trainingslager für den EU-Beitritt und so weiter.
Das Trainingslager, der Begriff, ja.
Jawohl, steht, ja. Aber was gesagt haben in der Sitzung, bevor das Schluss gefasst haben, das habe ich nicht gewusst. Und das ist jetzt ganz interessant, weil bei mir Villiger steht zum Beispiel, er hat gesagt, den Vertrag dürfen wir doch nicht unterschreiben. Dieser Vertrag macht die Schweiz zu einer Kolonie mit Autonomiestatus. Also der Begriff Kolonialvertrag, wo ich verdammt worden bin, weil ich das in jedem Abstimmungskampf Ich war ja der Anführer, muss man sagen, weil das ist jetzt schon 30 Jahre her, dass das die Leute wissen. Ich habe den Kampf angeführt, am Anfang ziemlich allein. Nachher hat es schon noch mehr gegeben und der Otto Fischer, ein Freisinniger, ist auf meiner
Nationalrat,
Seite.
Nationalrat, ja.
Ja, nicht mehr Altnationalrat.
Aber ich glaube, Gewerbeverband.
Ursprünglich ja. Gewerbeverband und schwer herzkrank an meiner Seite. Wir haben natürlich jeden Tag telefoniert, was man jetzt muss machen. Und wir sind verteufelt worden. Das kann man sich nicht vorstellen. Kann man dann später einfach mal schauen, wenn einer eine Medienanalyse macht. Ich sehe heute noch, die damalige Economiswiss, das war der Vorrat gewesen, hat grosse Inserat gemacht. Blocher, der Leiter, der Hammel.
Ja, der Frau Hammel da, der Pfeiffer da, ja, ja,
wo,
ja genau.
Wo vorausgeht, genau, oder? Ja. Der Leithammel, wo falsche Töne spielt, lügt und so weiter. Und hinten dran läuft Volk hinein, Elend. Und dann immer gesagt, das ist furchtbar, dass der sagt, das führt zu einer Kolonie. Aber ist ja klar, wenn man einen Vertrag unterschreibt, wo ein anderer über einem selber bestimmt, das ist ja das Wesen der Kolonie. Und wir haben da gesagt, ist das nicht noch schwieriger als der EU-Beitritt? Und das ist jetzt in den Wortlaut rausgekommen. Und ich sage, jetzt müssen wir aufpassen für die Zukunft.
Aber gleich noch mal die Frage. Also, der Bundesrat Villiger, wenn wir das Beispiel nehmen, hat gesagt, den Vertrag darf man nicht unterschreiben. Ja,
ja. Kohler hat gesagt, es führt zur Satellisierung. Das ist ja etwas Gleiches.
Genau. Und dann hat der Bundesrat aber gleich Position gegen sie genommen, oder?
Ja, dann nehme ich das ist dann der lustigste Satz am Schluss. Der Bundesrat stimmt einstimmig dem zu, ohne abzustimmen.
Also, der Bundesrat, wenn man es richtig versteht, wenn man jetzt im Protokoll liest, der Bundesrat hat gesagt, der Vertrag ist ein Klappiss,
ja, oder kann man nicht machen.
Hat dann aber am Schluss gesagt, wir müssen aber dafür sein, oder?
Also steht das so. Weil sie nicht abgestimmt haben, jetzt sieht man auch, ich bin ja so angegriffen worden, weil ich als Bundesrat immer Abstimmungen verlangt habe. Ich habe gesagt, dass wir müssen doch abstimmen. Wir müssen doch wissen, was ist das? Und wenn er nicht abstimmt, weiss man das ja nicht. Dann haben sie gesagt, ja, das weiss man auch sonst. Aber da sieht man jetzt, wie das ist.
Ist das für Sie jetzt eine gewisse Genugtuung, wenn Sie jetzt das hören oder lesen?
Ja, Genugtuung.
Dass der Bundesrat eigentlich Ihrer Meinung ist, obwohl er es dort nicht öffentlich so gesagt hat?
Das ist nicht meine Genugtuung, sondern es geht eben weiter. Beim Rahmenvertrag hat der Bundesrat noch jetzt da Grösse gehabt, nicht das Gleiche zu machen und zu sagen, wir stimmen dazu einhellig, sondern er hat gesagt, jetzt müssen wir das beerdigen. Und er hat es beerdigt, am 26. Mai vom letzten Jahr, hat er gesagt, jetzt gehen wir zu der EU und sagen nicht mehr weiter. Der Parmelin, der wunderbare Sentenz, wie der angestanden ist, als Weinbauer da, nicht als Diplomat, und gesagt, hört, wir können nicht mehr weiter aufhören. Aber etwas hat er nicht über die Lippen gebracht, weil sein Mandat ihm das nicht zugelassen hat, zu sagen, wir schliessen den Kennvertrag mehr ab, wo ihr Gesetzgebung in den Händen habt, und wenn man Streit hat, noch das Gericht von der Gegenpartei, von der EU, der Europäische Gerichtshof anerkennt. Weil das hat dem der Bundesrat...
Ja, das Mandat hat ihm ja Kollegen gegeben, oder?
Jawohl, ja.
Gesamtbundesrat,
er hat nur für den Bundesrat geredet, und das haben sie ausdrücklich abgelehnt, dass er das sagt. Wieder wegen einem Blödsinn. Weil sie haben am Anfang, wo es angefangen hat, mit dem Verhandlungsmandat für den Rahmenvertrag, da haben sie das Mandat nicht offen gelegt. Das ist geheim. Das ist geheim. Und dort haben sie eben der EU, und die EU hat da ganz offen geschrieben, wir müssen einen Vertrag machen mit institutioneller Bindung. In den Sachen, die wir gemeinsam gehen, bestimmt die EU. Und wenn er es nicht macht, dann gibt es halt Sanktionen. Und wenn wir Streit haben, gilt der Europäische Gerichtshof. Also vereinfacht gesagt jetzt. Und das ist die Gefahr jetzt auch in Zukunft. Jetzt fangen sie schon wieder an.
Eben, aber es sind ja auch Drohungen gekommen von der EU. Der neue Präsident oder irgendeiner hat gesagt, die Schweiz müsse jetzt reagieren, sonst werden sie isoliert.
Der Vize-Vorsitzende
der
EU-Kommission. Wollt ihr mal schauen, was da noch für einen ist? Der ist ja ein ehemaliger Tschech und der war ja sicher früher ein Kommunist gewesen, oder? Oder ist es jetzt? Ich weiß es nicht. Aber der hat noch gesagt, passet den auf. Ihr seid auch angewiesen. Ihr bezieht auch Energie aus dem Mit anderen Worten, passen dann auf. Sonst drehen wir das Handy ab. Und darum...
Aber ist ja noch transparent, oder?
Darum sage ich, sind gewissenhaft. Ein Vertrag wird nicht unterschrieben, wo der andere Gesetzgebung macht und Gericht. Könnt ihr machen, wann ihr wollt. Und jetzt können wir es da hinführen und geben noch mal eine Milliarde und sie auch noch. Wir wollen die zufriedenstellen. Und die Drohungen müsst ihr halt aushalten. Wenn einer droht, muss man immer sagen, mach's. Hat aber Konsequenzen. Hat auch Konsequenzen. Der droht nur so lange, bis man sagt, oh, jetzt müssen wir nachgehen. Dann fängt das wieder an. Jeder Erpressung gibt doch einen Grundsatz. Eine Erpressung gibt man nie nach. Sonst erpresst der andere weiter. Weil da, wo er erpresst, will er gar nicht. Wenn er einen entführt und sagt, es zahlst 2 Millionen auf das Konto, dann wird er weggenommen. Und du sagst, kommt nicht in Frage, der ist in der Tinte. Er will gar nicht die Person, er will das Geld, oder? Und Und darum hört mal auf mit diesen blöden Drohungen von der EU. Dabei haben wir ja sehr super Verhältnisse in allem. Oder Sie können nur die Situation anschauen. Die machen ja kein Geschäft da, die Beamten. Sondern wir Unternehmer machen ja mit denen. Wir haben doch mit diesen Unternehmern ein sehr gutes Verhältnis. Und die Schweiz verkauft ja mehr in die Schweiz. Wir müssen nur sagen, los, wenn du das machst, dann können wir dich auch nicht mehr zulassen. Aber sie wollen eben immer noch in den Köpfen, wenn die EU, die treibenden Kräfte, wenn die EU. Weil hat natürlich persönliche Vorteile. An die Politiker ist ja klar, da bist du dabei, da bist du jemand, hast natürlich einen aufhörenden Zapfen, oder? Das ist etwa doppelt so gross, wie wenn sie im Nationalrat sind und hat noch Sekretärinnen, können gratis fliegen und alle heim. Und hast ja keine Verantwortung. Da sind ja alle für alles verantwortlich, aber niemand für etwas. Und das steht dahinter. Und dann die Universität, das ist etwas vom Unwürdigsten, was es gibt, mit diesem Forschungsprogramm.
Aber die haben jetzt schon ein bisschen Probleme, oder nicht?
Wieso?
Eben, das ist ein Teil des Forschungsprogramms.
Da haben wir kein Geld mehr für das. Also wenn sie etwas anderes machen. Ich habe jetzt gehört, zum Beispiel, da die renommierte Harvard-Universität, die will nicht mitmachen an diesem Forschungsprogramm. Sie sagt, das ist Mittelmass. Ja, mir, die Schweiz traut doch nie ein Mittelmass. Die muss immer zu oberst in die Spitze nie gehen. Gut, also.
Also, vielleicht jetzt mal noch, wir haben es noch nicht gesagt, das ist mein Fehler, wo wir eigentlich sind. Wir sind in Bad Horn, oder? Da ist die Kadertagung von der SVP jedes Jahr, oder?
Jawohl,
das sind wir, glaube ich, auch. Das letzte Jahr war es nicht, aber vor zwei Jahren sind wir da gesessen, oder? Vor der Pandemie.
Ja, wir müssen machen, weil die Bestimmungen sind.
Genau, ja.
Haben
Sie haben es jetzt gleich durchgeführt, oder? Es findet jetzt statt. Haben Sie jetzt selber auch Fälle, wo jetzt die Leute ausfallen im Moment?
Ja, das sind wahrscheinlich auch diejenigen, sonst wissen wir nicht, wer an uns kommt.
Aber sind weniger Leute gekommen jetzt von der Partei wieder in anderen Jahren?
Nein, sind wahrscheinlich ein bisschen andere noch gekommen. Weil es ist immer ausbuchen, es können nie alle kommen, oder? Und es ist eigentlich als Kader gerichtet. Und das machen wir immer, weil am Donnerstagnachmittag hat man so ein Brainstorming im kleinsten Kreis und dann kommen wir jetzt hier Freitag, Samstag und darum machen wir das immer da draußen. Und da sieht man ja, ist auch symbolisch, das ist der Bodensee da draußen. Da sehen wir auf Deutschland und es ist immer schön, da rüber zu schauen. Ich meine, das ist ja das Schwäbische Meer, oder?
Ja, es ist ein Meer.
Das hat eine Breite, etwas Unglaubliches.
Ist größer als der Zürichsee.
Ja, natürlich, vor allem auch viel breiter, oder? Und wir sehen auf Deutschland, und das ist ja symbolisch auch, gutes Verhältnis mit denen, wir sehen es auch hier, aber Mitglied werden und dort dabei sein, in der EU und eins unterjochen, da kommt nicht in Frage.
Also Sie haben den Ort auch bewusst ein bisschen wegen dem gewählt,
oder? Ja gut, wir müssen sehen, dass das Ort gehört ja Walter Frey da in Bad Horn. Und er ist ja als Parteimitglied, oder? Und sind wir da gut aufgehoben.
Sie haben vorhin Deutschland, die EU angesprochen, wo man von da aus sieht. Ist jetzt auch 20 Jahre her, wo der Euro eingeführt. 20 Jahre Euro, 30 Jahre EWR-Kampf. Das ist ein bisschen das Jahr von der Jubiläe. Der Euro, wenn Sie jetzt das würden bewerten, hat sich das irgendwie bewährt?
Also zuerst muss man mal sagen, Katastrophen, die man gemeint hat in der Schweiz, weil wir nicht dabei sagen, werden passieren für den Franken, ist nicht passiert. Am Anfang war die Bewegung am Wechselkurs ziemlich konstant gewesen. Man hat auch an Euro geglaubt. Wenn man sagen, man ist froh, hat man noch eine andere Währung neben dem Dollar. Man hat ja noch den Yen. Aber den Yen hat man nicht so gern gehabt, weil der Yen stach unter politischen Einfluss dort. Dann hat man das Pfund. Und das Pfund ist natürlich eine kleinere Währung als der Dollar. Und nebenan jetzt der Euro. Und man hat dann alles gesagt, was passiert. Und die Befürworter, die EU-Befürworter, gesagt, wir müssen die gleiche Währung haben und so. Das müssen wir immer wechseln und so weiter. Und ihr werdet sehen, da geht alles zusammen. Entweder geht der Franken in den Keller runter oder er steigt ins Unermessliche hoch, kann man nicht mehr exportieren, es ist nichts passiert. Aber wenn wir schauen, in 20 Jahren, stimmt, der Euro hat gegenüber dem Franken etwa 30% verloren. Es war ursprünglich etwa 1,50 und jetzt ist er dann etwa gegen den Franken, 1:1. Hat eine ähnliche Bewegung mitgemacht wie der Dollar. Der Dollar ist, bevor man den Wechselkurs freigegeben hat, 4,30 Franken mal gesehen, hat man müssen zahlen für einen Dollar. Und heute zahlen wir 92 Rappen. Und die Schweiz steht auch nicht schlecht da. Und jetzt muss man sagen, die Schweizer haben gedacht, dank dem Franken sind die reicher geworden. Die haben mehr Geld in den Händen. Die können mehr Dollar kaufen. Der Dollar ist eine Leitwährung. Wir kaufen natürlich das Öl, alle Importgüter, die man in Dollar zahlt, billiger. Und das ist auch der Vorteil, dass wir auch eine kleinere Inflation bekommen. Die Türkei hat natürlich, wo ihre Währung, das ist die türkische Lira, die geht jetzt so ab, die hat 20-30% in der Woche verloren. Die müssen einkaufen und Dollar rum, müssen viel mehr Lira zahlen. Und damit steigt natürlich in der Türkei noch die Inflation. Ganz verrückt, gefährlich, oder?
Aber das ist ja auch noch ein falscher Regierungskurs dort, oder?
Ja, natürlich. Es ist natürlich, die Regierung nimmt dort natürlich ganz stark Einfluss auf die Nationalbank. Und man muss aufpassen, dass die Nationalbank nicht fest in die Regierungshände gibt. Sonst,
Aber die Versuchung besteht ja immer,
ja,
oder?
Ja, natürlich, oder? Sagt der türkische Regierungspräsident, jetzt schaut mal endlich, dass da genug Lira gibt, billige Zinsen,
ja,
und so weiter.
Dass der Gelddruck wird,
gut,
ja, ja.
Und dann nach dem Schluss verarmen die, oder? Und das ist ganz gefährlich. Aber die Schweiz, wenn man jetzt zurückschaut in diesen 20 Jahren, können wir froh sein, haben wir eine eigene Währung und natürlich die Nationalbank, meines Erachtens zu lang, aber item, hat so viel Euro gekauft und Dollar, weil sie Angst gehabt, der Franken wird stark. Und hat die ganze Exportindustrie und alle gesagt, passet auf, es stimmt. Zum Exportieren ist natürlich, wenn der Franken so stark ist, oder? Dann ist das schwieriger, weil er produziert in der Schweiz und der kostet, zahlt sie in Franken. Und wenn er rauskommt, ist der Frankenpreis zu hoch. Das merken wir. Die Leute auf Deutschland gehen posten, oder? Sagen, ja, im Euro-Raum ist es billiger. Oder die, das ist dann noch mit dem Gäser geredet, wegen dem Tessin. Oder die sagen, wir haben natürlich ein Drittel der Arbeitsplätze, die wir haben, und unsere Leute Plätze wegnehmen. Das sind Grenzgänger aus Italien. Du kannst natürlich schon in Varese wohnen. Und in die Schweiz kommt, da hast du mit 3.500 einen Uhren Zapfen. Wie wenn du dort rausgehst, kostet ja das Zeug nicht einmal die Hälfte. Also im Grunde genommen hast du fast gleich viel, wenn du in der Schweiz wohnst, mit 7.000 Franken Monatslohn. Das sind Probleme, die es natürlich gibt, oder? Also, das muss man sehen. Aber im Gesamten hat das Land lieber eine feste und eine solide Währung als eine leichte.
Aber jetzt der Euro, wenn man jetzt einfach Bilanz zieht, aus Ihrer Sicht als Industrielle oder auch als EU-Gegner in dem Sinn, hat sich das bewährt? Oder ist das
ja, oder man kann es schwer zu sagen, bewährt. Das Problem mit
ist
der
Leitwährung geworden?
Ja, also es ist mindestens Konkurrenz zum
Dollar. Ja,
aber
ja.
Als Weltwährung hat sie sich nicht können etablieren. Weil der Dollar ist natürlich einfach viel mehr. Das ist auch Chinesen, wenn sie weltmäßig rechnen.
Ist Dollar, immer noch der Dollar, oder?
Ja. Dollar. Aber das Problem von der gemeinsamen Währung ist, dass sie die Währung ist für Volkswirtschaften, die so verschieden sind. Die Währung ist natürlich stark für Italien oder für Griechenland.
Eben, es hat der EU, glaube ich, einen riesen Kredit Italien gegeben.
Ja,
oder?
Ja, dann haben sie angefangen, die Schulden zu übernehmen. Oder ursprünglich haben sie die Währung gemacht mit Kriterien. Und haben gesagt, die in dieser Währung sind, die dürfen nur so viel Schulden haben, ich glaube 60% vom Ding, vom Bruttoinlandprodukt, mehr nicht. Dann dürfen sie nur eine Teuerung haben, die nicht höher ist als 2-3%. Und dürfen einfach die Kriterien. Weißt du, der Kohl hat gesagt, ja, das ist eine stabile Sache. Da hat es Eckwerte, die nicht dürfen überschritten werden. Jeder Staat, da wie ich Luxemburg nicht weiß, ich nicht sicher, aber jeder Staat
überschritten wird. Auch Deutschland.
Alle. Frankreich, alle und so weiter. Verschuldung und alles. Und das Problem ist, wenn die Währung stark ist, für ein Land, dann gibt es ein Problem. Und das Problem ist, wenn Sie denken, früher die italienische Lehre, die ist doch immer wieder abgewertet worden, weil die Volkswirtschaft das nicht mehr zugelassen hat. Und jetzt hat die Währung, die Volkswirtschaft vielleicht auch hätte müssen abwerten, das haben sie nicht gemacht. Und dann klappt es nicht. Und Deutschland hat natürlich eine schwache Währung. Oder? Der Euro ist für die starke Volkswirtschaft Deutschland natürlich schwach gewesen. Darum, die profitieren jetzt im Export. Aber der Deutsche hat natürlich eine schwächere Währung in der Hand als mit der D-Mark. Und das ist, wenn man eine Währung macht, für ganz verschiedene Volkswirtschaften das Problem. Und jetzt kommt halt der Hintergrund wieder. Die Währung hat man nicht gemacht aus wirtschaftlichen Gründen, was eigentlich richtig wäre. Wegen der Inflation und so weiter, die Währungskurs in die Hand nimmt, sondern man hat gesagt, jetzt müssen wir die Länder zusammenbinden, dass sie nicht mehr auseinandergehen, oder? Darum ist England nicht in die Währung gehen, weil sie gesagt haben, wir wollen autonom sein. Wir wollen nicht so angebunden sein, sind dann nachher auch raus zu der EU. Aber das ist das Problem von dieser Währung und die bleibt, wenn die Volkswirtschaften so verschieden sind. Und jetzt in dieser Verzweiflung, was macht die Europäische Zentralbank? Jetzt haben sie nachgegeben. Wir haben früher alles gesagt, das kommt nie in Frage.
Ja, ist ein Tabu gewesen.
Ja, ist ein Tabu gewesen, dass die Länder finanzieren. Jetzt haben sie das Tabu auch noch gefallen lassen. Jeder in der Not lassen sie dann immer alles wieder fallen. Und jetzt kommen sie die Kredite. Das kann am Anfang den Ländern, die ganz schlecht da sind, ein bisschen helfen. Aber das Grundproblem wird nur verschärft. Und zahlen tun natürlich die, die Geld haben. Und das sind jetzt immer weniger. Vorhin war England noch einer von denen, der hätte können zahlen können, wenn sie in der Währungsraum sind. Aber jetzt sind die auch draußen. Und im Grunde noch dreht vor allem Deutschland. Und Deutschland hat halt, kann man sagen, was man wollte, in den letzten Jahren immer sehr viel getragen, weil man gesagt hat, ihr habt den Krieg verloren. Ihr habt den Krieg gemacht, Krieg verloren. Das kann man auch nicht ewig. Weil da kommen die Jungen ja so, oder die haben nie einen Krieg verloren. Und das ist ein Ding, wo wir schauen müssen. Also wir tun gut daran, an einer selbstständigen Währung festzuhalten. Und ich hoffe nur, die Nationalbank bleibt bei ihrem Ziel. Man hat jetzt ein kleines Gefühl, sie merken jetzt, wenn wir aufpassen mit der Inflation. Jetzt können wir nicht einfach beliebig weiterfahren und es gibt eine verrückte Inflation. Und die Inflation bekämpfen kann man halt nur, indem man die Geldmenge zurücknimmt und die Zinsen gehen dann hoch. Das schlägt dann auf die Wirtschaft. Das haben wir alles erlebt in den 90er Jahren.
Über das können wir nächste Woche diskutieren. Da wird sicher ein grosses Thema werden im neuen kommenden Jahr. Ich wünsche Ihnen an dieser Stelle ein gutes neues Jahr. Freuen wir uns natürlich, wenn Sie auch wieder dabei sind in den nächsten Wochen. Die nächste Woche vor allem auch. Das war Stele Blocher aus Bad Horn. Bis dann, eine gute Zeit.